Das ist eine wunderbare Sache, die der Prophet zu dem König sagt. War damals der mächtigste Politiker der Welt, so ungefähr wie Angela Merkel vor ein paar Jahren. Und er sagt ein ganz einfaches Wort zu ihm: Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offen hat. Und er lässt den König wissen, was kommen wird. Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Ich weiß nicht, wer mit Geheimnissen lebt, dem muss das Wort eigentlich fürchterlich erscheinen. Ich kenne eine Zeit in meinem Leben, da fand ich das ganz schrecklich, dass Gott meinem Seelsorge gezeigt hat, was in mir ist. Bis ich das später begriffen habe, dass das eine Gnade ist, wenn Gott solche geheimen Dinge offenbart, weil wenn Gott etwas zeigt, dann zeigt er das aus seiner Sicht. Der Teufel quält uns immer mit Geheimnissen aus der Teufels Sicht. Deswegen, wenn Gott Geheimnisse offenbart, oder weil Gott Geheimnisse offenbart, ist das eine wichtige Sache, wenn wir Menschen sein wollen, die dieses Zeugnis haben, in bestimmten Situationen oder in bestimmten Zeiten, das zu sagen, wie Gott etwas sieht, dann ist es genau das, was der Apostel Paulus schreibt in Korinther 14, ich wünschte, alle von euch würden weiser. Das ist der normale Weg. Die Gemeinde soll Gott so kennen, dass wir der Welt sagen können, was passiert. Aber diesem Zeugnis geht etwas anderes voraus. Das sagt unser Losung nicht. Deswegen lohnt es sich, da auch nochmal zurückzugehen. Und da bitte ich euch, einmal diesen kurzen Abschnitt da vorzulesen. Und ich mache das wirklich nur abschnittsweise. Jetzt war ja diese Geschichte, die wir eben gehört haben von Johannes, dass der König einen Traum hatte und so unruhig ist im Inneren, dass er sagt, er muss unbedingt wissen, was das bedeutet. Und damit er nicht nur beschwatzt wird, will er das als Prüfung haben, dass das echt ist, dass jemand wirklich weiß, was dieser Traum bedeutet, wenn er ihm auch den Traum sagt. Und alle ziehen sie zurück und sagen, naja, das können nur die Götter und die wohnen nicht beim Fleisch. Also die haben mit Menschen nichts zu tun. Und es heißt, es gibt ja diese kurze Rede und Gegenrede, das war alleine schon ungehörig, dass die widersprechen und mit dem König diskutieren. Die machen das auch in aller Ehrerbietung. Aber er bleibt dabei und sagt, also ich weiß, ihr wollt ja nur Zeit gewinnen. Und ihr müsst wissen, das ist fest beschlossen. Wenn ihr es nicht sagt, ist das euer Todesurteil. Und dann, weil sie nochmal versuchen, sich zu verteidigen, geht der Befehl, los geht's. Schlachten Sie. Und dann ist der Vers Daniel. Und das finde ich bemerkenswert. Solche großen Ereignisse, die die Welt bewegen, müssen nicht unbedingt die Gläubigen sofort wissen. Wir kriegen das schon genug, zeitig genug zu erfahren. Aber dann ist es wichtig, dass wir richtig reagieren können. Was ist das Erste, was Daniel macht?
Er ging zum König und er bat ihm eine Frist.
Na, von weg.
Von weg noch?
Genau.
Frage,
er redet erstmal mit dem Leibwächter. Ja, mit genau. dem Vollstrecker oder Henker oder was immer, wie immer man sie bezeichnet will. Was ist eigentlich das Problem? Mhm. Und das
aber mit klugen und verständigen Worten.
Das ist der erste Schritt. Mhm. Dass wir in solcher schwierigen Zeit nicht den Kopf verlieren und wie die kopflosen Hühner durch die Gegend rennen. Weil der Kopf noch drauf ist. Deswegen muss er auch benutzt werden. Und kluge und verständige Worte haben was mit unserem Kopf zu tun. Das ist also nicht zuerst eine emotionale Sache, sondern vernünftige Reaktion. Und zur vernünftigen Reaktion gehört als erstes, sich zu erkundigen, was ist eigentlich das Problem. Und da kriegt dieser Mann, Daniel, auch eine vernünftige Antwort. Das geht vom Henker. Und dann
geht Daniel zum König.
Geht er als erstes und erbittet sich den Frist. Steht nicht wie lange. Steht nicht, ob das nur eine Nacht war oder ob das eine Woche ist. Das, was wir heute hier machen, ist genau dasselbe. Wir erbitten eine Frist, weil überall sonst die Gottesdienste zu. Und dann der nächste Schritt.
Sagt die zu den anderen? Teilen.
Und dann geht er in die Gemeinde. Und diese Gemeinschaft war damals ja, unmittelbar vom Tod bedroht. In dieser Gemeinschaft bittet Daniel seine drei Kollegen, also erstens informiert er sie, worum es geht, und er teilt ihnen die Sache mit, das ist auch ein merkwürdiger Ausdruck, er teilt ihnen die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels im Erbarmen bitten sollen. Er hat das nicht selber mitgemacht, damit sie, und das betrifft die drei, den Gott des Himmels im Erbarmen bitten sollten, damit sie alle vier nicht getötet werden. Es gibt dort also, wenn man so will, eine Arbeitsteilung. Einen, der an der Front ist und seine Mitbrüder, die den Rücken feiern. Wir haben jetzt diese Aufruf, diese Gebetsaufruf. Ich frage mich ehrlich, was das helfen wird. Weil was fehlt, ist diese Zielrichtung. Beten für sich machen sie heil. Und man hofft, um des vielen Redens willen noch hört zu werden. Das finde ich bei den Männern der Bibel so nicht. Das Beten ist zielgerichtet und auf Erhörung angewiesen. Das meine ich mit zielgerichtet. Wenn wir beten, dann lass uns nicht so allgemein beten, sondern Gott bitten, was wir wirklich wollen, was wir brauchen. Und das ist eben im Glauben. Und wie gesagt, es wird euch werden. Und es ist ihnen geworden. Darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Also, wenn man das in Schritte unterteilt. Erstens, in einer extrem kritischen Zeit nicht den Kopf verlieren. Das wäre das, was die unsere Kids sich aufschreiben sollen, wenn sie denn schon ihr Heft haben. Und was man sich unbedingt besorgen muss. Also, das Erste, was wir bei Daniel lernen, in schwierigen Zeiten nicht den Kopf verlieren. Nüchtern überlegen und fragen, was ist das Problem. Zweitens, daraus praktische Schritte folgen. In diesem Fall sich eine Frist aufbauen. Das ist eine der wichtigsten Dinge im Leben. Das müssen wir für unser ganzes Leben bewahren. Für alles, was geschehen soll, braucht auch Gott Zeit. Und Gebetserhörung haben immer mit Fristen zu tun. Nicht so lange wie beim Gericht. Das kann sich schon mal so ein bisschen hinziehen. Wir haben später im Buch Daniel so ein Beispiel, ganz am Ende. Was heißt, an dem Moment, wo dein Gebet zu Gott ausgegangen ist, wurde ich gesandt, aber der Fürst von Persien widerstand mir. Also ein Engelfürst wollte die Antwort Gottes nicht bei den Beter ankommen lassen. Das gibt es. Aber von Gott selbst können wir ausgehen, dass in dem Moment, wo wir bitten, auch die Lösung bereitgestellt wird. Und deswegen brauchen wir nicht, wer weiß wie lange oder viel oder umfangreich oder schön zu beten, sondern zielgerichtet. Das Zweite, also praktische Schritte. Das Dritte, Gemeinschaft zu machen. Das Vierte, zielgerichtet beten. Das Fünfte, da müssen Sie erst die Erwachsenen abschreiben, dann können Sie dann mit dem Kleinen weitergehen. Und das Fünfte, ja, bitteschön, kennen Sie sich.
Auf Gott hören. Und er kriegt eine Antwort. Dann erzählt Gott, was genau.
Das ist soweit warm. Das vierte war die Antwort Gottes. Das Fünfte.
Ach so.
Bevor man damit nach draußen bläst,
Verbrechen.
Antwort an Gott. Und ich fürchte, dass es das Problem ist, was viele Gläubige bis heute haben. Sie verstehen noch, dass sie beten müssen. Aber wenn sie empfangen haben, dann gehen sie sofort wieder unter Menschen. Und das ist das, was mich fasziniert an Daniel. Und das will ich noch mal extra lesen. Vers 20. Daniel fing an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Und das, was er lobt, wie er Gott lobt, das ist erheblich mehr, als was er dann zum König sagt. Wisse, dass in Gott im Himmel ist, der Geheimnis offenbart. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Wirklich, man kann nichts Besseres auch den Ungläubigen sagen. Du musst wissen, es ist ein Gott im Himmel, der alles kann. Aber bevor wir dieses Zeugnis nach draußen bringen, muss unser Zeugnis zu Gott hin da sein. Unsere Dankbarkeit. Also, was mich hier fasziniert, ist die Fülle. Die Fülle dessen. Das heißt, wenn das Herz voll ist, fließt der Mund über. Die Fülle des Herzens von Daniel. Das Herz, dieses voll Lobpreis. Und damit haben wir gleichzeitig ein Geheimnis des Lobpreises. Lobpreis wächst aus nüchternen, also aus der nüchternen Bewältigung von Schwierigkeiten. Wenn wir unsere Probleme mit anderen vor Gott teilen, eine Antwort erwarten und wenn wir sie empfangen haben, dann sollte unser Herz voll Lob dieses wunderbaren Gottes sein. Und das zeigt uns gleichzeitig, wir dürfen nicht zu klein werden. Es macht keinen Sinn, wenn wir Gott mit den Dingen in den Ohren liegen, die wir selber bewältigen können. Das dürfen wir schon und sollten wir auch selber tun. Aber normalerweise bringt unser Leben genügend Situationen mit sich, dass wir damit vor seinen Thron treten. Und dann muss unser Herz voll seiner Fülle sein. Erst dann ist unser Zeugnis nach draußen verlassen. Ich fürchte, die meisten Gläubigen machen es andersherum. Die haben ein schmalspuriges Leben mit Gott und reden viel mit anderen. Und wundern sich, dass die sich nicht bekehren. So, wie wir das hier bei Daniel finden, denke ich, ist der Schlüssel, wenn unser Mund voller Jubel Gott gegenüber ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns hier treffen, dann ist auch unser Zeugnis draußen vor der Kraft. Weil wir dann die entscheidenden Dinge draußen sagen können. Und die entscheidenden Dinge sind Wahrheit. Eigentlich unterscheidet sich das nicht sehr viel im Inhalt. Wenn er sagt, es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnis offenbart, dann ist das die Essenz des Wesens Gottes. Weil, dass Gott Geheimnisse weiß, ist klar, aber dass er sie offenbart, ist dieses Besondere. Das macht er nämlich nur zu denen, die er liebt, mit denen er ein vertrautes Verhältnis pflegt. Wir reden ja auch nur die wirklich wichtigen Dinge mit denen, denen wir 100% vertrauen. Ja, es gibt endlos viel oberflächliches Reden, aber tiefste Vertrauen mit den Menschen an, mit denen wir ganz eng sind. Und so ist das mit Gott auch. Aber dieses kurze Zeugnis gegenüber dem König, das, möchte man sagen, führt er in epischer Breite vorneweg in seinem Gotteslob aus. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Er fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Schriften, er setzt Könige ab und Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis, den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wird das Licht. Und dann schwenkt dieser Lobpreis in das Persönliche. Du, dich, Gott meiner Väter, lobe ich. Vorneweg ist es ein allgemeiner Lobpreis. Dann richtet er seine Ehrerbietung und seinen Dank direkt an Gott selbst. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich hast jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Und er sagt das Ganze ohne falsche Bescheidenheit. Mich hast du wissen lassen, was wir erbeten haben. Er sagt ja nicht, uns hast du wissen lassen. Gott hat ihm das geteilt und so bezeugt er das auch. Wir brauchen keine Scham zu haben, wenn Gott uns etwas anvertraut, das auch so zu benennen. Und gleichzeitig ist es ganz ehrlich, was wir erbeten haben. Wenn wir solchen Umgang miteinander pflegen, dass einer den anderen wirklich so unterstützt, dann sind wir glückliche Leute, denen Gott auch Geheimnisse anvertrauen kann und will. Und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Punkt, noch nicht mein Amen dahinter. Deshalb ging Daniel zu Ajoch hinein und er ging hin und sprach zu ihm. So. Und dann kommt das Zeugnis nach außen. Lieben, wenn wir so in dieser Zeit, in dieser Welt, in diesen kritischen Erschütterungen leben, als solche, denen Gott anvertraut, was passiert, dann müssen wir nicht endlose Gebete machen. Dann müssen wir das bitten, was Gott tun will. Und eine der Dinge, die Gott tun will, ist, Himmel und Erde zu erschüttern. Das wird das erste Mal jetzt erleben, dass die ganze Erde erschüttert wird. Mhm. Ihr erinnert euch, seit 2010, wo Gott uns das erste Mal anvertraut hat, hat das nicht aufgehört bis heute. Und ihr erinnert euch, dass ich gesagt habe, dass etwa 2020 die nächste Erschütterung kommen wird. Und es ist. Es ist. Und in noch 10 Jahren wird man wieder erschüttern. Und jedes Mal wird das mehr um sich greifen. Wird die ganze Menschheit gerüttelt, mit der Chance umzukehren oder sich aber noch weiter zu verhaften auf dem Weg der Gottes. Das ist das, was mir aufgefallen ist bei den Kommentaren, wie man damit umgehen sollte. Vergisst man nie zu sagen, wer jetzt von Strafe Gottes redet, der geht zurück in den Fundamentalismus. Also hat man eine Ahnung davon. Aber wenn das unter gar keinen Umständen auch nur benannt wird. Mit Sicherheit ist es keine Strafe Gottes, aber es ist ein Wachrütteln, damit Menschen prüfen können, was wirklich zählt im Leben. Und wir sollten solche sein, die mit Freude unser Häupter heben, weil unsere Erlösung nahe kommt und mit Aufrichtigkeit bereit sind, unseren Mitmenschen zu dienen und mit Innigkeit unsere Beziehung zu Jesus Christus pflegen. Amen.
Ich würde gerne persönlich was geben. Mir ist jetzt dazu noch eingefallen, dass ich doch gerne ein Zeugnis geben kann und möchte. Haben bestimmt manche gelesen. In meinen Status schreibe ich ab und zu mal die Bibelstelle gerade rein, die Losung des Tages ist. Und am Donnerstag, am Freitag war die Bibelstelle in Psalm 27, Vers 5. Der Herr deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich in Schutz seines Zeltes. Da ging es ja gerade um die Zeit, wo alles diskutiert wurde, gibt es nun Ausgangssperre oder nicht. Und als ich das gelesen habe, ich habe dann eingeschrieben in Status, bei Gott gibt es keine Ausgangssperre, sondern ein Einladen in seine Hütte als Schutz. Und daraufhin hat eine Person, es sind jetzt vielleicht über 30 Leute, die meinen Status lesen, und eine Person hat darauf reagiert und gesagt, ja, aber die Ausgangssperre wird es doch geben. Sage ich, bei den Menschen mag es vielleicht Ausgangssperre heißen, aber bei uns heißt es Einladung zu der schützenden Hütte Gottes. Und daraufhin hat sie mir ein Smiley geschickt und gesagt, jetzt habe ich was verstanden. Und ich denke, dass wir so auch gerade auch im Status evangelisieren können und einfach unseren Glauben weitergeben können. So leicht. Und darauf bin ich einfach sehr dankbar, dass dann auch Menschen reagieren und dass man so Gottes Wort weitergeben kann.